Wir haben ein Problem. Wir sind gedanklich doch dort, wo wir vor einigen hundert Jahren schon waren, nämlich im Mittelalter. Im Mittelalter gab es drei Stände. Da gab es den Klerus, das sind die Geistlichen, dann gab es den Adel und die Bauern und die Bürger. Und der Klerus, die Geistlichen, die Mönche, die Nonnen und die Priester waren für das Heil der Menschen zuständig und genossen deswegen ein hohes Ansehen. Und bis heute glauben wir, das ist so. Wichtig ist das Geistliche, das Gebet, das Lesen der Bibel, was ja nicht ganz falsch ist. Aber dann haben wir das andere getan, wir haben das andere gering geschätzt und abgewertet. Und jetzt meinen wir, das Entscheidende, das Eigentliche ist nur das Leben mit Gottes Geistliche. Und zwar außerhalb dem Alltäglichen unseres Lebens. Luther sieht das ganz anders. Luther war davon überzeugt, dass die Magd, die den Stall ausmistet, genauso wie der Priester, genauso wichtig ist wie der Priester, der die Messe liest. Ehrliche Arbeit ist Gottes Berufung und unsere Arbeit soll dazu dienen, dass die Schöpfung Gottes gepflegt, erhalten und gefördert wird. Sonntag und Alltag, beides gehören Gott. Und unser Alltag und unser Beruf hat mit unserem Leben als Christ zu tun und ist auch nicht davon zu trennen. Das kann man nicht auseinandernehmen. Wenn wir meinen, das Gebet, die Bibel, der Gottesdienst, das wäre das Eigentliche, dann sind wir dort angekommen, wie ich es gerade gesagt habe, dass wir unseren Alltag nicht mehr ernst nehmen. Und dann denken wir, im Alltag ist Gott so weit weg von uns. Und der Bibelabschnitt, um den es heute geht, räumt mit dieser Vorstellung auf. Wir haben ihn gerade von Christina gehört. Er beschreibt den Alltag eines Hirten und was der so alles im Alltag erlebt. Es geht um Mose. Mose hat einen Ägypter umgebracht und ist geflohen in die Wüste. Und dort findet er Unterschlupf bei Jitro. Er heiratet dessen Tochter und gründet eine Familie. Wie lange Mose schon bei Jitro lebt, kann ich jetzt so genau nicht sagen. Es ist jedenfalls schon sehr lange her. Und Mose zieht Tag für Tag mit dem Kleinvieh seines Schwiegervaters durch die Wüste. Sein Alltag ist von Routine geprägt und es passiert rein gar nichts. Tage, Wochen, Monate, Jahre. Nichts. Jeder Tag ist wie der vorhergehende, langweilig und ohne Höhepunkte. Mose erlebt, wie öde, wie gleichförmig sein Alltag ist. Arbeit kann ganz schön mühsam und langweilig sein. Der Beruf macht nicht immer Spaß und manchmal ist er eine Last. Das ist übrigens der Fall, seit Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben sind. Moses Alltag ist Wüste, ist öde, ist leer. Und dann wagt er es, aus welchen Gründen auch immer, eines Tages vom üblichen Weg abzuweichen und unvermittelt kommt es zu einer Begegnung mit Gott. Mose fällt etwas auf. Er sieht einen Dornbusch, der brennt, aber der nicht verbrennt. Und das erregt seine Aufmerksamkeit, er will nachsehen, er geht auf den Busch zu und wird von Gott angesprochen. Komm nicht näher, nimm deine Sandalen von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Gott spricht Mose an und er warnt ihn. Er weist ihn darauf hin, dass der Boden, auf dem er steht, heilig ist. Und damit hat Mose nicht gerechnet. Mose ist überrascht. Gott ist da, wo er ihn gar nicht vermutet hat. In der Öde, in der Routine seines Alltags, in der Wüste seines Lebens, da ist Gott da. Und Gott spricht zu ihm. Während er arbeitet, kommt es zu einer Begegnung mit Gott. Gott begegnet Mose bei der Arbeit. Und er tut das übrigens immer wieder, wenn wir die Bibel lesen. Er fällt uns auf, zum Beispiel Gideon drischt, saß Getreide, Gott kommt zu ihm. Oder Jesus geht durch Jericho oder durch eine Stadt und er beruft Fischer und er beruft Zöllner. Wenn wir meinen, Gott wäre nur für besondere Tage, für besondere Zeiten zuständig, dann irren wir. Gott ist mittendrin in unserem Leben, in unserem Alltag, bei der Arbeit und natürlich auch in der Freizeit und am Sonntag. Gott begegnet dem Mose bei der Arbeit. Und der Beruf des Mose ist völlig unspektakulär. Sein Arbeitsbereich ist die öde Wüste und nichts verspricht, dass sich da irgendetwas daran ändert. Und gerade da hinein kommt Gott. Gerade da hinein spricht er Mose an. Wenn Gott das bei Mose tut, dann kann er das doch auch bei dir. Könntest du dir das vorstellen, dass dir während deiner Arbeit Gott begegnet? Gott begegnet dir auch bei der Arbeit im Alltag. Und ich vermute nicht, dass er dir dann einen Engel schickt, der dir dann erscheint, oder dass er den Papierkorb brennen lässt oder irgend so etwas. Ich stelle mir vor, dass Gott das viel verdeckter und subtiler tut. Vielleicht hast du einen Kalender mit Bibelworten am Schreibtisch stehen und du liest da jeden Tag, was da draufsteht. Und doch einmal fängt dieses eine Wort an, mit dir zu reden. Gott begegnet dir am Arbeitsplatz. Oder vielleicht ist da ein Kollege oder ein Kunde, der dir einen Gedanken gibt, der dich ermutigt und der dich aufrichtet. Kannst du denken, dass Gott durch diesen Gedanken zu dir kommt? Oder du entdeckst, dass einer deiner Kollegen oder vielleicht sogar mehrere Kollegen Christen sind und ihr verbringt die Zeit in der Pause miteinander und dann merkst du, ich bin ja gar nicht allein auf der Arbeit. Gott ist ja auch während der Arbeit bei mir. Guter Bekannter von mir, der hat das immer getan. Wann immer er die Arbeit gewechselt hat, er immer Christen gefunden hat, immer Christen zu einem Gebetskreis zusammengeführt. Egal wie du es erlebst oder was du erlebst, Gott ist in deinem Alltag, er ist bei deiner Arbeit dabei. Und in der Regel wirst du keine solch spektakulären Erfahrungen machen. Es wird meiner Erfahrung nach nicht jeder Tag so sein, dass Gott mit dir spricht. Aber es kann doch passieren und wahrscheinlich passiert es auch immer wieder mal. Und du wirst das erleben, wenn du dafür offen bist. Und wenn Gott nicht redet. Wenn du ihn nicht siehst und wenn du nichts von ihm hörst, dann ist Gott trotzdem da. Denn er ist nicht von deinem Gefühl und nicht von deiner Erwartung abhängig. Und er bevorzugt weniger das Spektakuläre und vielmehr die leisen Töne. Er handelt auch dann, wenn du eben nichts spürst und nichts von ihm siehst. Versuche sensibel für Gottes leise Töne zu werden. Gott ist im Alltag da. Der Alltag ist keine verlorene Zeit und dein Beruf ist nicht nur mühsame Maloche. Wenn du in deinem Beruf gut bist und ihn verantwortlich ausfüllst, dann trägst du damit bei, dass Gottes Schöpfung gepflegt, erhalten und gefördert wird. Nimm deswegen deine Arbeit bitte ernst, du dienst damit Gott. Gott ist ein Gott für den Alltag. Mose erlebt ihn bei der Arbeit als einen Gott, Christina hat es schon angesprochen, der sieht, aber auch der beruft und der sich offenbart. Gott begegnet Mose in einem brennenden Dornbusch. Er teilt ihm mit, dass er ein Gott ist, der sieht. Gott nimmt wahr, wie es seinem Volk in der Sklaverei geht. Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Schreien über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne seinen Schmerz. Gott ist ein Gott, der sieht. Er verschließt seine Augen nicht vor dem Elend dieser Welt und er verstopft seine Ohren nicht vor dem Schreien derer, die geplagt und vergewaltigt werden. Gott schaut hin und er hört hin. Kein Leid und kein Elend ist vergessen. Es kommt alles bei ihm an. Gott ist ein Gott, der sieht. Er sieht die, die zu Unrecht im Gefängnis sitzen. Er sieht die Bomben, die auf Unschuldige fallen. Er sieht die, die wegen ihres Glaubens wie Vieh in Lagern gehalten und gequält werden. Gott ist nicht blind und nicht taub. Gott sieht. Gott sieht und er sieht auch dich. Wenn du am Arbeitsplatz wieder mal kämpfst, wenn du dich einsam und verlassen fühlst, wenn du mit deinem Leben überfordert bist, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, Gott sieht dich und er schaut nicht weg, er schaut hin. Sein Blick ist auf dich gerichtet und das ist kein Blick, mit dem er dich kontrolliert, sondern ein Blick voller Mitgefühl und voller Liebe. Und ich meine, wenn er dich so sieht, dann kämpft er mit dir und dann weint er mit dir und dann trauert er auch mit dir. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und gerade im Alltag, gerade auf der Arbeit, gerade da schaut Gott mit Augen voller Liebe auf dich. Der Trott der Routine, er ist dabei. Du magst deinen Alltag anstrengend, öde und langweilig empfinden und trotzdem, es ist Zeit mit Gott. Denn Gott ist bei dir und er ist ein Gott, der dich sieht. Gott sieht und das ist noch längst nicht alles, denn Gott ist auch ein Gott, der handelt. Er sagt, so bin ich herabgestiegen. Sich das mal vorstellen. Zweites Buch Mose, ganz am Anfang der Geschichte, nicht Weihnachten, sondern 3000 Jahre vorher. So bin ich herabgestiegen, um es aus der Hand Ägyptens zu retten, also sein Volk. Gott sagt, er hat den Himmel verlassen, um sein Volk zu retten. Und er hat das immer wieder getan. Und zuletzt ist er in Jesus Christus Mensch geworden. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, hat für die Schuld unseres Lebens bezahlt und uns somit aus der Sklaverei unter der Sünde befreit. Gott hat den Himmel verlassen, um sein Volk zu retten. Bei Mose ist es etwas anders. Damals hat Gott noch nicht sichtbar unter uns gelebt, wie das Jesus getan hat. Aber er hat sich eines Menschen bedient und hat durch diesen Menschen gehandelt. Gott hat Mose zum Retter Israels berufen. Er soll Israel in die Freiheit, in eine neue Zukunft führen. Mose ist zum Vorläufer für Jesus geworden. Und nun geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, heraus nach Ägypten, aus Ägypten. Gott beruft Mose, Gott sendet Mose. Und dabei ist Mose alles andere als der ideale Bote Gottes. Mose ist ein geflüchteter Mörder, irgendwo in der Wüste gestrandet. Mose ist ein Hirte, der irgendwo im Nirgendwo Schafe hütet. Schafe hüten, das ist sein Job für heranwachsende Knaben. Kann man Mose zu nichts Besseres mehr gebrauchen? Und natürlich hat Mose auch Qualitäten. Er ist als Israelit geboren aus dem Volk Gottes und er ist am Hof des Pharao erzogen worden. Gute Bildung. Halb Jude, halb Ägypter. Und dann merken wir schon wieder, weder Fleisch noch Fisch. Die ägyptische Polizei sucht ihn und die Juden beäugen ihn misstrauisch. Reden kann er auch nicht. Was sind das für Voraussetzungen, um ein Botschafter Gottes zu sein? Gott beruft Mose. Sicherlich, es hätte bessere, es hätte begabtere gegeben, aber Gott beruft Mose. Denn seine Maßstäbe sind nicht die unseren. Gott ist ebenso und so macht das ja auch mit uns. Gott beruft und sendet Mose, er beruft und er sendet uns. Wenn Gott eine solch zwielichtige Person in den Dienst stellt, wie diesen Mose, dann sind doch wir Kein Problem für ihn, oder? Gott fragt nicht nach unserem polizeilichen Führungszeugnis, nicht nach unseren Erfolgsbilanzen, nach Zensuren, nach Referenzen. Gott scheint geradezu ein Faible für die zu haben, die gerade nicht zur ersten Wahl gehören. Gott beruft dich. Du kannst ablehnen, kannst ihm sagen, du such dir doch bitte einen anderen, ich kann das nicht, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht gewieft genug, mir fehlt es an der Bildung, an der Etikette, mein Lebenslauf enthält so manche Bereiche, die man besser verschweigt, such dir doch lieber einen anderen, der es besser kann als ich. Wenn du so oder ähnlich mit Gott sprichst, dann vermute ich, er würde so antworten. Nee, ich will gerade dich. Ich kenne dich doch besser, als du dich selbst kennst. Und mir ist doch klar, dass du das nicht kannst. Und du musst das doch gar nicht können. Es genügt doch, wenn du mich machen lässt. Ich will in dir wirken. Glaube mir, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gib mir dein Herz und gib mir die Befehlsgewalt über dein Leben. Dann wirst du erleben, was ich aus deinem Leben mache. Gott hat Mose berufen, um sein Volk zu retten. Er hat ihm seinen Namen offenbart. Und das ist etwas sehr Entscheidendes. Denn der Name ist mehr als nur eine Bezeichnung für eine Person. Für den Menschen in der Antike war klar, wenn du den Namen einer Person kennst, dann weißt du, wer diese Person ist. Der Name offenbart das Wesen. Gott offenbart seinen Namen und damit seinen Wesen. Und er sagt zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Das bedeutet Yahweh. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und genau genommen ist das doch gar kein Name, oder? Das ist die Beschreibung des Wesens Gottes. Yahweh, das kann man auch anders übersetzen. Man kann auch übersetzen, ich bin für euch da. Und diese ganze Bandbreite der Übersetzungen, die da möglich sind, sie zeigen uns doch etwas von dem Wesen Gottes. Wenn Gott sich Yahweh nennen lässt, dann bedeutet das, er ist der Gott, der für uns da ist. Er interessiert sich für uns, er hat uns auf dem Herzen, er hat uns lieb. Und das bedeutet aber auch, Gott ist der, der er war und der er sein wird. Er verändert sich nicht. Was er sagt, das gilt. Er ist zuverlässig, er ist vertrauenswürdig. Du kannst dich auf diesen Gott verlassen. Gott offenbart seinen Namen und zeigt uns damit sein Herz. Er ist der Gott, der für uns ist, auch wenn wir uns gegen ihn stellen. Der uns treu bleibt, auch wenn wir ihm untreu werden. Und der für uns da ist, selbst dann, wenn wir nichts von ihm wissen wollen. Gott offenbart uns seinen Namen, darum können wir ihn anrufen, mit ihm sprechen, zu ihm schreien, ihm die Ohren voll jammern und ihn genauso loben, ehren und anbeten. Gott nennt uns seinen Namen, damit wir Kontakt mit ihm aufnehmen können. Und wenn Gott uns seinen Namen gibt, damit wir mit ihm reden können, zu ihm kommen können, dann sollten wir das doch auch tun. Gerade in der Öde, in der Langeweile, im Mühsal des Alltags. Amen. Danke, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist für uns, mittendrin in unserem Leben und gerade auch dort, wo es Alltag ist, mühsam wird, wo es anstrengend ist, wo wir keine Lust mehr haben. Danke, dass du da bist, wo wir gerne nicht wären und dass du uns nicht alleine lässt in Zeiten, wo es uns Kräfte kostet, Mühe kostet, manchmal auch wir nicht wissen, wie es weitergehen kann. Du bist ein Gott, der da ist und du siehst uns, so wie es uns gerade geht. Du weißt um das, was wir uns als Last in unserem Leben um uns mit uns herschleppen. Du weißt, was uns niederdrückt, was uns umtreibt, was uns Ängste macht. Du siehst es und du trägst mit. Ich danke dir, dass du handelst, dass du ein Gott bist, der etwas tut, So wie du damals Israel aus der Gefangenschaft in die Freiheit geführt hast, so handelst du auch an unserem Leben. Nimmst uns an der Hand und führst und leitest uns. Danke dafür. Danke, dass du uns deinen Namen schenkst, damit wir mit dir reden können. Danke, dass wir jetzt wissen, wohin wir uns wenden. An dich. Und danke, dass dein Name so viel von deinem Wesen offenbart. So ganz für uns, ganz nahe, ganz offen. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, gib uns den Mut, wirklich Kontakt mit dir aufzunehmen, zu halten, deinen Namen ernst zu nehmen und zu ehren. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Amen. Und miteinander und füreinander beten wir, so wie es Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir gehen in diesen Abend hinein, genauso wie wir in den morgigen Tag, in den Alltag gehen, nämlich unter dem Segen, unter der Begleitung Gottes. Unser Gott ist bei uns in der Öde, dort wo es schwer ist und dort wo wir uns freuen, wo es gut geht. Lasst uns den Segen Gottes empfangen als Zeichen seiner Begleitung. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.